Deutschlandfunk. Der Tag.
Rasantes Internet, Behördengänge per Mausklick, Mobilfunk überall. Was es bei uns alles noch immer nicht gibt, das ist leicht aufgezählt. Aufbruchwagen, das ist auch bei diesem Thema, beim Thema Digitalisierung, das Versprechen der Ampelregierung. Aber wie kraftvoll geht sie dabei ans Werk? Das besprechen wir mit unserem Digitalexperten Johannes Kuhn. Vorher schauen wir aber noch auf die Parlamentswahlen am Wochenende in Italien. Und die drehen sich vor allem um eine Person.
Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. Giorgia.
Ich bin eine Frau, eine Mutter, eine Christin. So hat es Giorgia Meloni ins Mikrofon gerufen. In einer inzwischen berühmten Rede vor drei Jahren war das. Jetzt ist sie Vorsitzende der Fratelli d'Italia und auf dem besten Wege, die erste Frau an der Spitze einer italienischen Regierung überhaupt zu werden. Der Aufreger, trotz vieler Häutungen, Spaltungen und auch Umbenennungen, die Wurzeln ihrer Partei reichen zurück bis zur postfaschistischen Bewegung aus der Zeit und den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Warum Giorgia Meloni trotzdem so stark ist und warum das Mitte-Links-Bündnis im Vergleich dazu so schwach, das erfahren wir gleich von unserer Korrespondentin in Rom, von Lisa Weiß. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk. Heute ist der 22. September 2022. Ich bin Jasper Barenberg. So, jetzt wollen wir den Beat aber mal ein bisschen runterregeln, damit wir mit Lisa Weiß im ARD-Studio in Rom sprechen können. Grüß dich, Lisa.
Hallo, Jasper.
Wir sind schon so ein bisschen eingestimmt jetzt, wenn wir darüber sprechen, warum die Wahlen so spannend sind in Italien. Dreht sich da im Grunde genommen alles oder zumindest sehr viel um diese Figur, um diese Person, um diese Frau?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also ihre Partei, die Fratelli d'Italia, die Brüder Italiens, die wirklich postfaschistisch sind, man kann es nicht anders sagen, sind einfach die stärkste Partei und haben jetzt nach den letzten Umfragen wirklich einen großen Vorsprung. Also es ist wirklich Giorgia Meloni, die nicht der starke Mann, sondern die starke Frau in diesem Wahlkampf und wahrscheinlich auch nach der Wahl.
Und das untergehakt mit anderen Parteien aus dem rechten Spektrum, die ja noch dazukommen, damit das alles klappen kann mit dem Amt der Ministerpräsidentin.
Ja, es ist eine illustre Gesellschaft. Ich glaube, in Deutschland kennt man noch am meisten eigentlich Silvio Berlusconi, der ja für seine Bunga-Bunga-Partys mit minderjährigen Prostituierten bekannt ist, der auch dafür bekannt ist, dass er unzählige Male vor Gericht stand, einmal auch wirklich verurteilt wurde. Also der ist noch der Moderateste in dieser Koalition oder in dieser Allianz jetzt. Es ist ja noch keine Koalition. Und ansonsten ist noch mal Matteo Salvini mit seiner rechten Lega drin. Matteo Salvini hat man vielleicht deswegen im Kopf, das war der rechte Innenminister, den Italien auch mal hatte, der dafür gesorgt hat, dass keine Seenotrettungsschiffe mehr an Italiens Küsten anlegen durften, wo wir dann die Bilder von Menschen von Schiffen, Seenotrettungsschiffen, die voll mit Migranten waren, die wirklich wochenlang übers Meer geirrt sind, bevor sie irgendwo anlegen konnten.
Die drei also zusammen in einem illustren Bündnis, das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gut 46% in den Meinungsumfragen zuletzt geholt hat. Und deswegen rechnen eben viele damit, dass das auch die Gewinner der Wahlen sein werden. Jetzt hast du mir, als wir vorhin telefoniert haben, verraten, dass in deinem Freundeskreis einigermaßen Aufruhr herrscht vor diesen Wahlen. Was ist da los?
Ja, das ist tatsächlich so. In meinem Freundeskreis ist es hier in Rom, ist es, glaube ich, so wie in ganz vielen Freundeskreisen, gerade in Italien, nämlich, dass die Leute ganz unterschiedliche politische Meinungen haben. Also es ist zum Beispiel so eine Freundin von mir, die sagt, ja, also sie ist total gegen ein Reddito di Cittadinanza, dieses Bürgergeld, das ist sowas Ähnliches wie Hartz IV. Das sind doch wirklich nur die ganzen Leute, die Geld vom Staat nehmen und ich als ehrliche Arbeiterin, ich bekomme nichts. Die werden dann nebenher noch irgendwie schwarz arbeiten, was soll das, ich werde rechts wählen. Eine andere Freundin von mir, die ist eher links, die sagt, also ich muss auf jeden Fall irgendwas wählen, um Giorgia Meloni zu verhindern. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich und eine Freundin von mir, das macht das Ganze noch ein bisschen schwieriger bei gemeinsamen Abendessen, ist selbst Politikerin, die kandidiert für eine kleine Partei, Azione heißt die, das ist so linksliberal in der Mitte, keinen der beiden großen Pole von rechts und links zugeordnet. Und die ist wirklich Kandidatin für diese Wahl und ist ehrlich gesagt mittlerweile ein bisschen beleidigt, weil ihr wirklich alle gesagt haben, Flavia, wir mögen dich gern, aber wir werden dich nicht wählen, weil deine Partei nimmt nur Stimmen von den großen Blöcken weg. Also das ist echt nicht ganz einfach und hat unsere gemeinsamen Abende irgendwie schon so ein bisschen überschattet. Es ist jetzt noch eine Besonderheit im italienischen Wahlrecht, im italienischen Wahlkampf. Am Tag vor der Wahl darf kein Wahlkampf mehr gemacht werden. Also da gibt es keine Veranstaltungen mehr. Da muss man wirklich schweigen. Das ist das Silenzio Elettorale, das sogenannte Wahlschweigen, wörtlich übersetzt. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen das echt genauso. Wir treffen uns Samstagabend alle zum Abendessen und werden kein einziges Mal über Politik reden. Und ich glaube, das wird auch ganz nett mal.
Lass uns darüber sprechen, wieso das kommt, dass sich alles um Giorgia Meloni dreht, beziehungsweise was sie eigentlich so stark macht, was diesen großen Erfolg ausmacht. Shootingstar habe ich gelesen, wird sie betitelt, weil das eben so ein richtiger Aufstieg ist in der Popularität. Was sind dafür die Gründe?
Also jetzt ganz persönlich bei Giorgia Meloni, sie macht das wirklich gut. Sie stellt sich hin und sie kann einerseits vor wirklich extrem rechten Publikum, kann sie so richtig draufhauen und so richtig ihre postfaschistische Seite zeigen. Und dann, wenn es um große Wahlkampfveranstaltungen geht, wo sie eben auch die Mitte irgendwie gewinnen möchte, da stellt sie sich hin und sagt, naja, ich bin doch nur konservativ, ihr müsst keine Angst vor mir haben und tritt dann ganz anders auf, tritt dann sehr viel konservativer auf, sehr viel gefasster, schreit auch weniger rum, muss man einfach so sagen. Das ist so ein Punkt, also sie selbst schafft das wirklich ganz gut, sie ist sehr geschickt und sie wirkt wirklich wie eine starke Frau und das ist was die Italiener aus meiner Sicht wirklich suchen. Sie suchen Stabilität. In Italien wechseln ständig die Regierungen, die Mehrheiten sind schwierig, es ist wirklich wenig Stabilität, sei es jetzt wirtschaftlich, sei es eben politisch und das ist wirklich das, was die Leute suchen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe eine Freundin, die wahrscheinlich rechts wählen wird, wie rechts weiß ich nicht, aber ich habe sie gefragt, was sie denn auch so attraktiv dran findet und sie hat gemeint, naja, weißt du Lisa, die Rechte, die hat zwar auch jetzt nicht unbedingt Lösungen für unsere Probleme, aber sie spricht wenigstens die Probleme des Landes an und ist irgendwie nicht so intern zerstritten wie die Linke, die kann man einfach nicht mehr wählen, weil die kann man nicht ernst nehmen.
Giorgia Meloni versucht ja mit einigem Aufwand eben dieses Etikett faschistisch, postfaschistisch loszuwerden, dass ihr anhängt, weil die Partei eben Wurzeln in dieser Bewegung hat, die jahrzehntelang in der italienischen Politik eine Rolle gespielt. Das geht auch um Symbole, um diese Flamme auf dem Parteilogo. Wie gut stellt sie sich denn dabei an, sich sozusagen salonfähig zu machen gegenüber der Mitte, die vielleicht ein bisschen Berührungsängste haben, sag ich mal, wegen dieser Wurzeln, wegen dieser Vergangenheit, dieser Bewegung?
Also sie gibt sich jetzt im Wahlkampf, ich habe es ja schon angedeutet, wirklich deutlich zahmer, als sie das normalerweise oder als sie das im Vorfeld getan hat, eben um Stimmen aus der Mitte zu fangen. Aber wenn man sie sich mal so genauer anschaut, also sie selbst hat sich wirklich nie ernsthaft vom Faschismus distanziert. Sie wurde öfter darauf angesprochen, aber sie hat immer nur einzelne Teilbereiche des Faschismus kritisiert, aber wirklich nicht den Faschismus als Ganzes. Wenn man sich jetzt auch mal so ihre Kindheit und Jugend, ihre Geschichte anschaut, sie hat irgendwie als kleines Kind im Norden Roms gewohnt. Das ist so eine gut bürgerliche Gegend. Der Vater war Kommunist, die Mutter Neofaschistin. Und der Vater hat dann die Familie verlassen und sie ist mit der Mutter und der Schwester in ein Arbeiterviertel im Süden Roms gezogen und hat da wirklich auch politisch die Seite der Mutter übernommen. Also jetzt im Wahlkampf kursiert so ein Video, da war Giorgia Meloni 19 und hat einem französischen Fernsehsender ein Interview gegeben und hat da wirklich gesagt, ich denke, dass Mussolini ein guter Politiker war. Es gab keinen Politiker wie ihn in den letzten 50 Jahren. Sie ist in eine neofaschistische Partei eingetreten, das Movimento Sociale Italiano. Und als sich diese Partei dann aufgelöst hat, gab es eine Nachfolgeorganisation, die hat sich dann gewandelt, ist ein bisschen bürgerlicher geworden. Und von dieser wirklich weniger faschistischen Partei hat sich dann Giorgia Meloni abgespaltet, hat eine neue Partei gegründet, eben diese Fratelli d'Italia. Und da ist wirklich das Ziel ja auch gewesen, zurück zu den Wurzeln. Also nicht so weichgespült rechts irgendwie, sondern wirklich so richtig rechts. Du hattest ja auch noch angesprochen, stimmt, die Flamme, also dieses Parteilogo. Bei den Fratelli d'Italia gibt es so eine grün-weiß-rote Flamme und die soll das ewige Feuer von Mussolinis Grab symbolisieren. Und jetzt vor der Wahl wurde wirklich auch ernsthaft darüber diskutiert, ist das zeitgemäß, sollte diese Flamme nicht eigentlich weg? Und da wurde am Schluss aber entschieden, nee, die Flamme bleibt. Und wenn Giorgia Meloni die wirklich hätte loswerden wollen, dann wäre das auch so passiert.
Also so ein bisschen höre ich durch bei dir Wölfin, können wir mal sagen, im Schafspelz, weil das, was manche sagen, also die hat sich wirklich ernsthaft und glaubhaft ein bisschen gemäßigt, gewandelt. Da war sie 19, als sie das gesagt hat. Heute ist sie, glaube ich, knapp über 40. Sie ist inzwischen eine berechenbare Pragmatikerin, eine konservative Politikerin, die halt weiter Werte wie das Christentum, die Familie und so weiter in den Mittelpunkt stellt. Das nimmst du ihr im Grunde nicht ab, oder?
Also, dass sie pragmatisch ist schon. Ich glaube auch, dass sie gewisse Sachen irgendwie nicht komplett verändern wird. Italien bekommt Milliarden aus dem Recovery Fonds aus Europa, also bekommt wirklich sehr, sehr viel Geld, eben wegen der Corona-Pandemie. Und da musste die scheidende Regierung vorher wirklich noch irgendwie so sagen, wir geben das dafür aus und dafür aus und dafür aus. Also hat dann genau einen Plan aufgestellt. Und da glaube ich zum Beispiel nicht, dass sie jetzt sagt, nee, das machen wir alles nicht, wir geben dafür kein Geld aus, wir machen das alles ganz anders, ich breche komplett mit Europa, das will ich nicht, das glaube ich nicht, dass sie das macht, weil dafür ist sie zu schlau. Sie weiß genau, dass dann das Geld nicht fließen würde und Italien braucht das Geld. Deswegen glaube ich, dass sie sicher pragmatische Entscheidungen treffen wird und ich glaube persönlich nicht, dass sie sofort auf absoluten Konfrontationskurs gehen wird. Aber ich nehme ja auch nicht ab, dass sie jetzt konservativ geworden ist und es gibt auch einen Grund, warum sie zum Beispiel Viktor Orban einen tollen Politiker findet, der ja jetzt vorsichtig gesagt nicht gerade der gemäßigste aller Regierungschefs ist.
Und wenn du jetzt so vorausschaust auf die nächsten Tage und auf die Stimmungslage im Moment, würdest du schon sagen, im Grunde sind die allermeisten erwarten einfach, dass die nächste Ministerpräsidentin dann Giorgia Meloni heißen wird, oder gibt es noch eine Chance auf eine faustdicke Überraschung am Ende?
Es ist so, dass momentan etwa 30-35% der Wähler noch unentschlossen sind. Das waren auf jeden Fall die letzten Umfragen. Aber wenn man sich überlegt, dass dieser Vorsprung von Mitte rechts bei etwa 20% liegt, ist es schon sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass jetzt wirklich den Wahlsieg noch aus der Hand geben. Was hier immer wieder so ein bisschen gesagt wird, ja, es gibt doch noch diese linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung, die war bei der letzten Wahl total gut, ist da so als Antipartei wirklich so entstanden oder beziehungsweise groß geworden und die ist erst in der völligen Bedeutungslosigkeit verschwunden und ist jetzt aber in der letzten Zeit doch wieder größer geworden, vor allem in Süditalien, und das ist noch so ein bisschen so ein Unsicherheitsfaktor. Der Punkt, warum auch alle so ein bisschen vorsichtig sind zu sagen, ja, das ist ganz, ganz sicher so, dass die gewinnen, ist, dass es in Italien so ist, dass man 2 Wochen vor der Wahl einen Umfragestopp macht. Also das heißt, dann dürfen keine Wahlumfragen mehr veröffentlicht werden. Das heißt, so diese ganzen Zahlen, die wir haben, sind dann doch schon ein bisschen älter. Und in den letzten beiden Wochen hat sich ja doch einiges getan, auch noch was den Wahlkampf angeht.
Und wenn es jetzt so kommt, wie wir beide jetzt besprochen haben, und es gibt die erste Frau an der Spitze einer italienischen Regierung, allerdings dann diese, das ist ja sehr umstritten in deinem Freundeskreis, werden sich die Gräben da wieder zuschütten lassen? Werden sich die Zerwürfnisse wieder glätten?
Also ich glaube, bei meinem Freundeskreis ja, weil irgendwie das passiert leider so oft, weil ja so oft in Italien gewählt wird. Klar, dieses Mal ist es wirklich schon nochmal was ganz Besonderes, weil wirklich, also eine so weit rechte Regierungschefin, die möglicherweise jetzt eben kommt, das gab es in der Hinsicht einfach noch nie. Aber ich glaube, dass sich die Gräben schon zuschütten lassen. Die Frage ist eben nur, was passiert mit Italien? Und da, glaube ich, haben wirklich viele Angst, dass das nicht so super gut ausgeht. Übrigens auch die jetzt rechts wählen wollen, weil sie sagen, ja, ich wähle ja eigentlich auch nur rechts oder ich wähle nur Meloni, weil es keine besseren Alternativen gibt. Also ich glaube, so ein Grundprinzip ist, dass die Italiener oder sehr viele Italiener einfach ihren Politikern wirklich nicht über den Weg trauen und eigentlich immer nur den am wenigsten Schlimmen aus ihrer Sicht wählen. Und ich kenne auch mittlerweile, so traurig es ist, viele Leute, die sagen, ich wähle gar nicht, auch wenn es in Italien eigentlich theoretisch eine Wahlpflicht gibt, aber ich weiß nicht, wem ich meine Stimme überhaupt noch geben sollte.
Lernender digitaler Staat, vernetzte und digital souveräne Gesellschaft, innovative Wirtschaft, Arbeitswelt, Wissenschaft und Forschung. Also an schönen Überschriften herrscht wahrlich kein Mangel in der Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung. Entscheidend aber ist natürlich die Wirklichkeit, und da ist Deutschland etwa im europäischen Vergleich bestenfalls Mittelmaß. Wie weit klaffen denn Anspruch und Wirklichkeit noch immer auseinander? Das war meine erste Frage an Johannes Kuhn in unserem Hauptstadtstudio.
Also dafür, dass wir so eine wichtige Industrienation sind, sind wir recht schlecht digitalisiert. Also mit Ländern wie den skandinavischen Ländern oder Südkorea kann man uns nicht vergleichen. Weder was den Internetzugang erstmal betrifft, also den Zugang zu schnellem Internet, noch was zum Beispiel digitale Behördengänge betrifft, noch was solche Dinge wie digitales Gesundheitswesen betrifft, was digitalisierte Wirtschaft und Wertschöpfung aus digitalisierter Wirtschaft betrifft. Also wir sind natürlich in einigen Dingen, das ist ja auch, da verrate ich jetzt ja auch keine Geheimnisse, dass wir da nicht weit vorne sind. Und man sieht es auch ein bisschen, finde ich, an den Ambitionen, die in dieser Digitalstrategie Ende August ist hier rausgekommen, die da formuliert werden. Da ist es nämlich, ja, man verzichtet auf Visionen, sondern will erstmal aufholen. Und es gibt ja dieses europäische Ranking, DESI. Alle 27 EU-Mitgliedstaaten, wie digitalisiert sind sie? Da ist man jetzt auf Platz 13 gerade. Und das Ziel dieser Digitalstrategie ist, dass man in die Top 10 kommt. Also ich glaube, man muss Österreich, Slowenien, Frankreich überholen. Also der Ehrgeiz ist nicht so hoch. Andererseits ist es gut, weil man halt nicht mehr sagt, ja, wir wollen irgendwie Weltmarktführer für irgendwas werden, sondern man sagt, naja, lass uns erstmal die Hausaufgaben machen. Das ist so ein bisschen die Botschaft dieser Digitalstrategie.
Und wenn das die Hausaufgaben sind, also erstmal zumindest anfangen aufzuholen, sage ich jetzt mal, und die Ziele nicht allzu hoch stecken, damit dann die Enttäuschung am Ende nicht ebenso groß sind. Was hat der Volker Wissing da in seiner Digitalstrategie alles zusammengetragen? Sind das die richtigen Schwerpunkte? Sind das die richtigen Ansätze?
Zusammentragen trifft es ganz gut. Also Volker Wissing hat das ja nicht alleine formuliert, sein Ministerium war federführend. Man hätte es schon gerne im Frühjahr oder, sage ich mal, spätestens zu Sommeranfang irgendwie präsentiert. Hat aber dann, als man rumgefragt hat in den Ministerien, was es so gibt, waren die Rückmeldungen recht unterschiedlich, weil solche Strategiepapiere sind natürlich auch eigentlich, von der großen Koalition wissen wir, es gibt halt einfach eine Tradition dann beim Ministerium zu sagen, naja, wir schreiben halt einfach mal alles rein, was wir irgendwie zu irgendeinem Thema machen, egal ob das irgendwie messbar ist oder ob wir da Ziele formuliert haben, sondern wir schreiben das mal einfach rein. Und so war es wohl auch. Und da musste man irgendwie nochmal eine Extraschleife drehen und dann nochmal das ein bisschen, eskalieren ist das falsche Wort, aber musste schon nochmal ein bisschen betonen, dass da ja auch ein gewisser Ehrgeiz drin stecken soll. Und naja, dieser Ehrgeiz ist jetzt, wie ich gesagt habe, nicht so super hoch. Es ist 52 Seiten. Das Ganze ist ja ganz unterschiedlich von Digitalisierung der Landwirtschaft bis hin zur elektronischen Patientenakte, bis hin zu, was bedeutet digitale Diplomatie? Wie finden wir Unterstützer für eine Außenpolitik, die auch das freie Internet als Wert verkörpert? Ja, und eben auch bis hin zu so Grundsatzfragen, zum Beispiel Glasfaseranteil bei den Haushalten. Es soll 50% bis 2025 betragen. Wenn wir uns erinnern, der Koalitionsvertrag der Großen Koalition hatte da schon eigentlich Vollausstattung schon vorgesehen für 2025. 2026 sollen auch die letzten Funklöcher im Mobilfunk geschlossen sein. Also es ist halt alles so ein bisschen, ja, man arbeitet nach, versucht das Ganze so zusammen zu binden, hat so ein bisschen den Faden, roten Faden. Es geht um Wohlstandssicherung und um Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Aber de facto ist es dann eine Liste, von der man schon merkt, das ist jetzt nicht irgendwie eine stringente Digitalpolitik, die durchdacht ist, wo jetzt auch ein Gesellschaftsbild oder sowas dahinter steckt, sondern es sind tatsächlich ganz, ganz viele Einzelmaßnahmen.
Nun hat es ja heute eine Bundestagsdebatte gegeben, eine erste über diese Strategie und das, was Volker Wissing da für die Bundesregierung vorgelegt hat. Hat denn die Opposition, sagen wir mal, die Schwächen dann auch entsprechend offengelegt und den Finger in die Wunde?
Ja, also es geht darum, ist es überhaupt eine Strategie? Es sind ein paar Sachen messbar, ein paar Sachen sind nicht messbar. Also wenn ich sage, die Landwirtschaft soll von der Digitalisierung stärker profitieren bis 2025, dann ist das natürlich schön. Aber es ist natürlich nicht messbar, wie der Glasfaseranteil soll 50% der Haushalte sein bis 2025. Das wurde kritisiert, das wurde auch kritisiert. Es ging auch um den Breitbandausbau, der diskutiert wurde. Wurde eigentlich auch kritisiert, dass es nicht wirklich ein Neuanfang ist oder ein Impuls ist, sondern dass es eigentlich alles so ein bisschen weitergeht, wie es bisher war. Das ist natürlich so diese klassische Kritik aus der Opposition. Und die Grünen sind so ein bisschen ja irritiert, dass man eigentlich im Koalitionsvertrag sehr viel präziser und sehr viel klarer bestimmte Dinge drinstehen hatte und bestimmte Fragen ja jetzt auch ausgeklammert wurden, zum Beispiel zum Spannungsfeld Sicherheit gegen Privatsphäre, wie wir es aktuell in der Vorratsdatenspeicherungsdebatte sehen, muss ja schon zwischen Grünen und FDP auf der einen Seite und Frau Faeser, der Innenministerin, auf der anderen Seite, ja, gerade so ein bisschen knallt, kann man sagen.
Alles, was du jetzt gesagt hast, Johannes, das läuft ein bisschen darauf hinaus, dass wir jetzt nicht allzu viel erwarten sollten für die nächste Zeit, also wenn diese Strategie jetzt dann hoffentlich ja umgesetzt wird. Es geht ja um wichtige Bereiche, um Behörden, um Gesundheitswesen, um Wirtschaft und schließlich ja auch um Basics, wie wann denn die Leute tatsächlich mal eine Glasfaserleitung vor der Haustür haben. Wann kann man denn mit Ergebnissen rechnen oder gelten da die Jahreszahlen, die du genannt hast, also vor allem eben Glasfaserausbau bis, was hast du da gesagt, 2025, 2026, dass da bestimmte Ziele erreicht sein sollen?
Interessant wird zum Beispiel zu sehen, was jetzt bis Ende des Jahres beim Online-Zugangsgesetz passiert. Online-Zugangsgesetz, das geht darum, dass ich dann endlich meine Amtsgeschäfte sozusagen digital erledigen kann und nicht irgendwie alles tausendmal dann abgeben muss, vielleicht sogar persönlich abgeben muss. Also da wollte man eigentlich alle Bürgerdienste, die es gibt, vom Führerschein über Elterngeld, Beantragung über Bau, Beantragung etc., war eigentlich der Plan der Vorgängerregierung, dass man bis Ende des Jahres, dieses Jahres, dass da Bund, Länder und Kommunen quasi alles zur Verfügung stellen. Jetzt hat man sich darauf konzentriert, 35 von diesen Dienstleistungen online anzubieten bis Ende des Jahres. Das wird auch nicht komplett klappen. Und dann wird es darum gehen, Ende des Jahres, was man sich für die nächsten Jahre für Ziele setzt. Das wird, glaube ich, sicherlich ganz spannend, weil tatsächlich kann sein, dass man sagt, wir machen gar nicht mehr alles. So, und alle anderen Dinge wird man wahrscheinlich erst auf die mittlere Sicht erkennen. Also, und da sind dann auch Fragen, die man gar nicht so einfach beantworten kann, nämlich zum Beispiel, wie digital ist der Mittelstand? Kommen wir irgendwie dahin, dass man nicht einfach nur diese Maschine baut und die Software kommt dann irgendwie aus den USA und das Geld wird dann fließt dann de facto in die USA. Also das sind so Sachen, das wird man im Laufe dieses Jahrzehnts erst erkennen. Aber man muss sagen, die Startvoraussetzungen sind nicht besonders gut und entsprechend ist die Digitalstrategie, muss man es mit ein bisschen Nachsicht auch sehen, finde ich. Es hätte ehrgeiziger sein können, aber wir sind halt einfach in allen Bereichen in so einer Aufholphase.
Das war der Tag für diesen Donnerstag, den 22. September 2022. Rückmeldungen wie immer gern unter der tag@deutschlandfunk.de. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.